Heute Morgen kommen wir ins fünfte Kapitel des zweiten Korintherbriefes und ich lese uns die Verse 17 bis 21. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnen, ihnen ihre Übertretungen nicht anzurechnen und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Stunde, die nun vor uns liegt. Danken dir, dass dein Wort lebendig und kräftig und machtvoll ist, dass es deine göttliche Energie trägt, lebendig gemacht durch deinen Geist. Und so kannst du über die Totengebeine sprechen und es wird Leben daraus. Und das bitten wir auch heute Morgen, dass du Leben schenkst, Leben aus Toten, wie du es allein machen kannst. Wir danken dir für dein Wort, das uns sagt, dass du dieser Schöpfer Kraft und Macht hast, dass du aus totem Leben hervorbringen kannst und die wir schon Leben aus dir haben, du kannst uns segnen, du kannst uns Lebensmehrung schenken, dass wir gestärkt werden, gekräftigt werden, auch am inneren Menschen, dass wir neu ausgerichtet und orientiert werden, auch auf unseren Dienst hin, den Dienst der Versöhnung, den wir in deinem Namen tun dürfen. Und nun hab du Dank für Bruder Grimmer, den du uns gesandt hast. Stärke du ihn, gib ihm Weisheit, Freimut, Vollmacht, auch hineinzureden in das Verborgene der Herzen. Du kennst jeden Einzelnen, seine Situation, seine Sorgen, seine Nöte, seine Fragen. Du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und wir bitten dich, dass du dein Wort konkretisierst in unser Leben hinein. Und wir danken dir für diese Gnadenstunde. Wir danken dir, dass du selbst gegenwärtig bist. Wir danken dir, dass du geben möchtest, dass du segnen möchtest, dass dir diese Stunde wichtig ist und dass du uns etwas sagen willst. Danke, dass wir so geadelt sind als deine Ansprechpartner, als deine Kinder, als deine Familie. Und wie wir gesungen haben, Vater, du bist ein wunderbarer, ein großer, ein herrlicher Gott, der uns in deinem Sohn Jesus zum Vater geworden ist. Wir preisen dich darüber. Wir loben und rühmen deinen Namen für dein Rettungswerk. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, so sei eine neue Kreatur. So sagt der Apostel Paulus hier. Das Wort für neu, das er gebraucht, ist nicht einfach eine Wiederholung, etwas beginnt neu, sondern noch nie Dagewesenes, was es vorher noch nie gegeben hat. Neu, neue Kreatur. Gott schafft etwas, was es in der gesamten Schöpfung von Anfang an bis zu Jesus noch nie gegeben hat. Den neuen Menschen, die neue Kreatur. Was ist dieses Neue? Wir können es mit dem Schlussvers sagen, mit Vers 21, dem Gerechten. Eigentlich ganz schlicht der, der im Gericht freigesprochen wird. Neu. Bis jetzt war das immer so und so ist bis heute. In einer normalen Gerichtsverhandlung, einer wird angeklagt wegen seiner Tat. Niemand kann das bestreiten. Es gibt genügend Zeugen dafür. Und dann zieht sich der Richter zurück und dann spricht er das Urteil. Jetzt beginnt etwas völlig Neues. Die Gerichtsverhandlung findet statt. Der Angeklagte ist geständig. Die Zeugen bestätigen das. Und er kann eigentlich nur verurteilt werden. Und jetzt steht der Richter auf und sagt, du bist frei. Du bist frei. Du bist gerecht. Um Jesu willen. Das ist das Stichwort. In Christus. Unsere erste Überschrift deshalb, in Christus freigesprochen. Das ist und bleibt die Mitte des Evangeliums. Er, der Christus, ist für uns zur Sünde gemacht. Er nimmt das auf sich. Er trägt das. Was in unserem Leben wir als Kaputtmacher leisten. Er nimmt das auf sich. Was ist eigentlich Gottes Ziel für den Menschen? Was hat er mit uns Menschen vor? Denn Sünde heißt ja, ihr kennt alle diese Definition, das Ziel verfehlen. Ein Sünder verfehlt das Ziel. Welches Ziel hat Gott mit uns Menschen vor? Der Johannes formuliert es. In 1. Johannes 3, 2 ist das letzte Ziel, das Gott mit jedem von uns vorhat, formuliert. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Und jetzt kommt das letzte Ziel. Und wir werden ihm gleich sein. Dort will Gott hin. Das ist sein Ziel mit dir und mir, dass wir Jesus gleich sind. Das meint Kinder Gottes. Art von Art. Das beginnt schon in der Schöpfung. Dieser Begriff, der am Anfang der Geschichte steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das ist ein dynamischer Begriff. Ebenbild heißt eigentlich gleichgestaltet. Das lag schon in der Schöpfung, gleichgestaltet. Und Gott hat den Menschen in dieser Dynamik eine Entwicklungsmöglichkeit gegeben. Es sind eigentlich zwei Voraussetzungen. Da heißt es, und Gott nahm Erde vom Acker und bildete den Menschen. Aus Dreck gemacht, sagen manche. Das stimmt nicht. Das Wort, das hier steht im Hebräischen, meint eigentlich, wir übersetzen das mit Humus. Fruchtbarste Erde. Das ist der Stoff, aus dem Gott den Menschen macht. Aus Humus. Das sind alle Entwicklungsmöglichkeiten angelegt. Eine Pflanze, alles, was wächst, braucht Humus, Nährstoff, wo alle diese Entwicklungsstoffe drin sind. Und dann wächst die Pflanze. Ohne Humus gibt es kein Leben auf dieser Erde bis heute. Oder habt ihr schon mal gesehen, dass aus der Wand da Gras wächst? Leute, das geht nicht. Da braucht es Humus, da draußen. Und aus diesem, ich sag's mal so direkt, Segenstoff hat Gott dich und mich gemacht, aus Humus. Da sind alle Entwicklungsmöglichkeiten angelegt. Und was in der Natur geschieht, da ist die Erde, da ist der Humus und dann wird er eingesät und dann wächst das. Das soll in deinem und meinem Leben auch geschehen. Aus einem Entwicklungsstoff sind wir gemacht. Aus einem fruchtbarsten, reifenden Boden. Das ist die erste Voraussetzung. Ebenbild. Der Mensch entfaltet sich. Das zweite, mitten In dem Garten, den Gott für den Menschen gemacht hat, das stimmt ja nicht. Die ganze Welt war ein Paradies, absolut nicht. Nach der Schöpfung hat es viel Dschungel gegeben und Urwald. Aber einen Garten, den hat Gott für den Menschen gemacht und dem hat er ihm gesagt, und du sollst jetzt die Erde bebauen und bewahren. Der Garten war das Vorbild. Den hat Gott extra für den Menschen als Wohnraum bereitet und von dort aus sollte er die ganze Erde entfalten. Und mitten in diesem Garten, da stand der Baum des Lebens. Und Gott sagt ausdrücklich, ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten, aber von einem nicht, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das ist jetzt ein anderes Thema, ich will jetzt drauf raus. Der Baum des Lebens, von dem haben Adam und Eva täglich gegessen. Und dadurch war der Tod nicht da. Dadurch war der Tod nicht da. Und wenn Gott nachher sagt, nach dem Sündenfall, er trieb sie aus dem Garten. Ja, jetzt gab's keine Ewigkeitsspeise mehr. Deswegen, du musst des Todes sterben. Jetzt war diese Essquelle aus. Seht ihr den Bogen bis zur Offenbarung? Der Strom, der vom Tempel aus fließt und an seinen Ufern stehen die Bäume des Lebens. Wer von diesen Blättern isst, gesundet. Das sind die zwei Voraussetzungen. Aus fruchtbarstem Entwicklungsstoff gemacht und Ewigkeitsspeise. Der Mensch ist nicht fertig in dem Sinn gemacht, sondern zur Entwicklung, zur Entfaltung. Und das Ziel, Leute, es war der fieseste Trick des Satans überhaupt. Der hat sich Gottes Ziel angeeignet. Das Ziel war nämlich, ihr sollt sein wie Gott, Christus gleich. Und jetzt sagt der Satan, das könnt ihr selber in die Hand nehmen. Das könnt ihr selber in die Hand nehmen. Das Neue, das Gott schafft, ist jemand in Christus, so ist er neue Kreatur, ist nicht einfach Rückkehr ins Paradies. Sondern ist tatsächlich jetzt ganz Neues, ist eine neue Schöpfung. Statt dem Humus, unser Leibstoff, aus dem wir gemacht sind, der hat immer noch unwahrscheinlich viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ich bin seit einiger Zeit Großvater. Ich kann nur staunen. Als Vater habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Aber das jetzt sehen, wie so ein kleiner Dergel, da gerade mal 50 Zentimeter groß und die einzige Reaktion, dass er anfängt zu brüllen, was der für Entwicklungsmöglichkeiten hat. Leute, das sieht man jede Woche. Jede Woche. Und jetzt fängt er, jetzt wird er ein Jahr, jetzt fängt er an zu laufen. Ich habe gar nicht gewusst, wie man sich freut, wenn jemand läuft. Dann ist das so selbstverständlich. Übrigens, ein zweites habe ich auch gelernt. Wenn er da ist, dann muss man sich mit den Kindern auch auf Augenhöhe begeben. Da liege ich auf dem Boden. Habt ihr noch das einmal im Sinn, wie die Welt aussieht, wenn du krabbelst? Probiert es einmal, wenn ihr in den Saal hereinkommt. Da seht ihr lauter Tische und Stühle. Leg dich mal auf den Boden, was du dann siehst. Was du dann siehst, ist eine völlig andere Perspektive. Wie komme ich jetzt da drauf? Der Humus, der Erdenstoff, mit unwahrscheinlich vielen Entfaltungsmöglichkeiten. Lass uns das auch, das ist natürliche Theologie, ist ganz wichtig. Dein Körper, dein Geist, dein Humusstoff, aus dem du gemacht bist, hat unwahrscheinlich viele Entwicklungsmöglichkeiten. Nütze die auch. Nütze die auch. Aber jetzt dieses neue Kreatur, statt dem Humus, der steht jetzt nicht mehr im Mittelpunkt, sondern jetzt Gottes Geist in mir. Das ist das Neue. Paulus kann das sagen, wir leben im Leibe des Todes. Dieser Humusstoff, unser Leib, unsere Natürlichkeit, die geht auf das Vergehen zu, auf den Tod. Aber in uns, und jetzt nennt er das der inwendige Mensch. Das ist das Neue. Statt dem Humus, jetzt der Geist in mir. Und statt dem Baum des Lebens, das Wort des Lebens. Das ist das Neue. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Der gesamte Humus, alles. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wisst ihr, was wir heute Morgen jetzt gerade machen, wenn wir so zusammen sind und auf die Bibel hören? Wir stehen vor dem Baum des Lebens und essen. Das tun wir. Wo wir auf das biblische Wort uns konzentrieren, da nehmen wir Ewigkeitsspeise auf. Und da geschieht Neues. Da wird diese Neuschöpfung in uns vollzogen. Das Alte ist vergangen. Die Voraussetzung war, Gott kommt hinein in dieses Alte. Jesus nimmt den Humus an, den Erdenstoff. Er ward Mensch. Er geht unseren Weg, und zwar diesen Weg, den wir alle gehen, von der Geburt bis zum Tod. Ich war einmal in Indien bei einer Predigt klar geworden, ich habe gepredigt, Gott wird Mensch und der kommt als Baby. Da ist eine Frau aufgestanden, ich konnte sie zunächst nicht verstehen, hat ganz wild dazwischen geschrien. Dann habe ich unterbrochen und Bischof Singh gefragt, was sagt die jetzt? Und dann hat er gesagt, die sagt gerade, der lügt, weil das ist viel zu gefährlich, als Baby auf die Welt zu kommen. Ist viel zu gefährlich für Gott. In unseren Dschungeldörfern liegt die Kindersterblichkeit sehr hoch, bei 40% ungefähr. Und die allermeisten Kleinkinder sterben, weil sie ins Feuer fallen. Es brennt ja immer das offene Kochfeuer. Und wenn die Mutter nicht ständig den Kleinen im Blick hat, das kommt so oft vor. Diesen Weg geht Jesus als Baby. Das habe ich auch gelernt in den Monaten jetzt. Leute, zittert man mit, wenn der Kleine da anfängt zu schniefen. Mensch, ist gefährlich, eine Erkältung. Und wenn er gar noch hustet und nicht richtig schnauft, da kommt man ganz außer sich. Das ist ein schwieriger Weg, bis sich der Humus richtig entfaltet. Diesen Weg geht Jesus mit einer großen Veränderung, ohne Sünde. Ohne Sünde. Und das heißt, er verfehlt das Ziel nicht. Er lebt in ständigem Hören auf den Vater, im Gehorsam zu ihm. Welche Versuchung! Macht euch das einmal klar. Am Anfang konzentriert sich Jesus, das heißt, der Geist führte ihn in die Wüste. Und jetzt ist er 40 Tage dort und fastet. Und dann kommt der Satan und jetzt hat er ihn am Wickel. an der entscheidenden Stelle. Ich denke, er hat ihm hofiert und hat sich tief verneigt und hat gesagt, Jesus, du bist ja Gottes Sohn, du bist echter Gott, ich staune dich an, aber jetzt hast du Hunger. Jetzt hast du Hunger. Jetzt setz doch deine Kraft ein. Du bist ja der Schöpfergott. Du musst nur mit den Augen zwinkern und die ganzen Felsen hier, die einen, die werden Laugen wecken und die anderen Brezeln und das dritte Weißbrot. Du kannst den Tisch für dich reich decken. Das ist die Versuchung der Sünde. Ich sorge für mich. Ich sorge für mich. Da hat er ihn an der Stelle am Wickel, wo jeder Mensch eigentlich für sich sorgt am Überlebenstrieb. Ich muss doch was essen. An anderer Stelle, als Jesus aus seinem mitleidenden Herzen, er hat den ganzen Tag gepredigt, die Leute haben fasziniert zugehört, aber dann hat er aufgehört, weil die Mägen haben zu laut gebrummt. Und dann sagen die Jünger, ja, Herr, es ist Zeit, schick sie weg, dass sie sich irgendwo noch was zum Essen kaufen. Und jetzt tut Jesus dieses Wunder. Und er speist diese Tausenden von Menschen. Ja, das ist klar. Welche Versuchung für Jesus. Jetzt stürmen sie auf ihn ein und sagen, keiner ist wie du. Lobpreis. Ewiger, allmächtiger Herr. Wir wollen dich zum König. Besonders die Frauen haben da laut geschrien. Denn wenn Jesus der König ist und da ständig Essen macht, fällt die Frage weg, was koche ich morgen? Das waren ganz äußere Gründe. Ja, so einen König braucht man, der jeden Tag, an einem Tag gibt Schnitzel für alle und er macht das. Welche Versuchung? Jetzt hat die Menge den Lauf zu ihm. Und das heißt, und Jesus ging hinweg. Das ist die Versuchung der Ehre. Die Versuchung der Ehre, da sind wir alle tief versuchlich. Aber Jesus tut, was der Vater will. Ganz am Anfang, Hochzeit. Jesus dabei mit seinen Jüngern, die Familie Jesu. Ich bekenne, das ist für mich immer noch eine anstößige Geschichte, dass er dann so viel Wein macht. Aber für einen Schwaben ist es ja verständlich. In unseren Weinbergen, auf jeden Fall, der Wein ist aus. Und die Mutter kommt, sie traut ihm ja ungeheuer viel zu. Hilf du jetzt. Und was sagt Jesus zu seiner Mutter? Meine Zeit ist noch nicht da. Das heißt, er wartet, bis sein Vater ihm das Zeichen gibt. Er wartet, bis der Vater ihm das Zeichen gibt. Das ist das Neue. Das lebt er vor. In seiner Humusart, in seiner Menschenart, doch ohne Sünde. Ich bin mir selbst nicht wichtig. Ich will den Willen meines Vaters tun. Das ist mir wichtig. Die letzte große Versuchung. Jesus im Garten Gethsemane. Er weiß ja, was auf ihn zukommt. Er weiß das. Sie werden ihn in dieser Nacht gefangen nehmen und am nächsten Tag kreuzigen. Brutal ums Leben bringen. Und Jesus geht nicht mit einem strahlenden Siegerlächeln in diese Zeit, in diese letzten Stunden seines Lebens. Jesus wird zutiefst depressiv. Er sagt zu seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Und er fing an zu zittern und zu zagen. Das ist die Humusart, wenn sie vergeht. Und jetzt meldet sich bei dem Jesus der stärkste Trieb, den wir haben, so wie am Anfang der Überlebenstrieb. Er fasst es in das Gebet: Vater, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber. Und jetzt ohne Sünde, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da wird's greifbar. Wie du willst. Das ist das Neue, das in deinem Leben Raum greift, dass dich diese Frage bewegt: Was will eigentlich Jesus mit mir? Schwichtig, junge Leute zum Beispiel, die Frage, welchen Beruf ergreife ich? Dass er das mit hineinlässt, was will Jesus von mir? Man kann nicht sagen, Jesus will unbedingt, dass jeder Jugendwart oder Missionar oder Pfarrer wird. Er braucht seine Leute überall, aber du musst das wissen. Du musst das wissen. Ich bin in der und der Firma und dort will mich Jesus gebrauchen. Dieser junge Mann und die anderen sagen zu ihm: Du hast so eine Art und eine Begabung. Du musst hauptamtlich werden. Es geht gar nicht anders. Er hat Einzelhandelskaufmann gelernt. Und nun sagt er: Gut, ich probiere das aus. Er wird eingeladen. Das ist so ein Fingerzeig von Jesus her. Er hat ihn gefragt: Herr, zeig mir Schritte. Und da kommt eine Anfrage von einem Pfarrer aus Südafrika: Ich habe gehört von dir, komm, wir brauchen jemand für einige Zeit. Und er geht mit seiner Frau dorthin und er schlägt ein, das ist klasse dort. Und dann macht ihm der Pfarrer das Angebot und sagt: Bleib hier als Jugendpastor. Du kannst nebenher eine Ausbildung machen. Und dieser junge Mann und seine Frau, und er sagt mir dann: Das war klasse, es war einzigartig, diese Zeit. Und das Angebot, wir haben uns reiflich überlegt, aber ich habe in der ganzen Zeit immer wieder an meinen alten Betrieb gedacht. Und was ich dort auch machen kann. Und dann kam er zurück und ist wieder in seinen Betrieb. Und jetzt weiß er schon von dem, wie er es ausprobiert hat. Deswegen gibt es heute Kurzzeiteinsätze, probiert es aus. Jetzt weiß er, das ist nicht mein Weg, sondern mein Weg ist in dieser Firma. Das hat mich beeindruckt. Er hat gesagt, wir haben jetzt, oder ich habe einen Gebetskreis angefangen. Er hat den Chef gefragt: Darf ich das ins schwarze Brett hängen? Da hat er gesagt, das dürfen Sie. Und dann habe ich gefragt nach einigen Wochen: Wie läuft denn der Gebetskreis? Dann hat er gesagt: Ja, bis jetzt habe ich immer allein gebetet. Ist noch niemand gekommen. Aber dann kam eine. Und die wollte nur mal sehen, was das heißt, beten. Die ist dabei gesessen. Und heute sind es, glaube ich, 3 oder 4. Und er sagt, die beten noch nicht selber, sondern die sagen: Bete nur du. Und sagen mir ihre Anliegen. Der Herr braucht ihn dort. Herr, was willst du von mir? Was willst du? Das ist eine ganz wichtige Frage in meinem Leben, gerade zum Beispiel im Umkreis des Berufs. Das ist das Neue, dass ich diese Frage stelle, dass mich das bewegt und dass mich das nicht loslässt. Sünde, ich verfolge meine Ziele. Und da ist mir zunächst völlig schnupp, was andere sagen oder was Jesus will. Ich verfolge meine Ziele. Ich tue, was mir nützt. Das kann auch ganz fromm verbrämt sein. Dass ich in dem Dienst, wo ich bin, in meiner Gemeinde, wo ich mitarbeite, im Hauskreis, im Jugendkreis, in der Gemeinde, ich suche mich. Es gibt ganz arg fromme Sünde. Ich nenne drei Kriterien, wie du das bei dir selber einmal überprüfen kannst. Ob du tust, was der Herr will oder was du willst in deiner Mitarbeit in der Gemeinde. Erstes Kriterium, kannst du Kritik vertragen? Kannst du das? Oder hältst du dich für über allem stehend? Wirst du dann sauer? Dann geht es um deine Ehre. Kannst du Kritik vertragen? Bis hin zu dem, Jesus nimmt gleich die schwierigste Stelle. Selig seid ihr, so sie übel von euch reden, so sie daran lügen. Zweite Frage, wo du das prüfen kannst, wartest du auf Dank? Bist du sauer nachher, wenn jemand sagt, ha, das hast du gut gemacht? Wartest du auf Dank? Und dritte Frage, hältst du dich für unentbehrlich? Ohne dich läuft's nicht richtig. Dann ist das fromm verbrämte Sünde. Du suchst dich selber. Wichtig, in Christus sein. In Christus, das ist eine zunächst eine Beziehungsbeschreibung. Gerade durch diese Frage geprägt, Herr, was willst du? Herr, was willst du? Ist aber auch eine Ortsbeschreibung. In Christus, das heißt in seiner Gegenwart. Und er ist da in seinem Wort und in seiner Gemeinde. Zweiter Punkt jetzt. Durch Christus versöhnt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Was heißt eigentlich Versöhnung? Ganz schlicht zunächst im Griechischen wörtlich etwas anders machen. Etwas anders machen. Alttestamentlich abwaschen, bedecken. Das heißt, Versöhnung beschreibt eine Veränderung. Wer wird denn anders gemacht? Ja, nicht Gott. Gott ist der Gleiche. Er bleibt immer der Gleiche. Den muss ich nicht anders machen. Versöhnung heißt, wir werden anders gemacht. Es geschieht eine Herzensveränderung. Jesus setzt an der Wurzel an. Das, was David betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Wir werden anders gemacht. Wenn wir das in der biblischen Sprache mit hineinnehmen, dass der Tod Christi ein Opfer ist, mit dem Gott versöhnt wird. Es geht nicht um diese Linie. Gott ist sauer und er will Blut sehen. Welch ein Gottesbild steht da dahinter, sondern es geht um diese Linie. Das ist immer von Anfang an im Alten Testament bis hinein in den Neuen Bund. Blut fließt, das heißt, das Leben geht aus, das Leben geht verloren und ich stehe da und kann nur staunen, eigentlich müsste mein Leben kaputt gehen. Und jetzt liegt stellvertretend an dem Opfertier. Ich müsste so am Kreuz hängen, so kaputt gemacht werden. Und jetzt ist Jesus das Opfer. Opfer steht immer unter dem Gedanken der Stellvertretung, nicht die Besänftigung eines zornigen Gottes. Hier fällt die Grundentscheidung. Die Religionen erkennen schon Richtiges. Gott, der kann durchaus zornig werden. Letzten Sonntag war Predigtext Sodom und Gomorra. Leute, da geht's heiß her. Im wahrsten Sinn des Wortes. Da hat Gott aufgeräumt. Und bei der Sintflut genauso. Da sind sie alle ersoffen, bis auf die acht. Gott kann schon dreinschlagen und aufräumen. Der Zorn Gottes ist eine Wirklichkeit. Aber lasst uns mit Staunen festhalten, seit Jesus da ist, wiederholt sich Sodom und Gomorra und die Sintflut nicht mehr. Sondern jetzt ist dieses Zorn- und Vernichtungsgericht ausgesetzt. Bis zum Endgericht. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Es gibt kein Vernichtungsgericht mehr, seit Jesus am Kreuz gestorben ist. Es wird ein letztes Gericht geben. Da wird das Kriterium sein, ob ich diesem Jesus vertraut habe oder nicht. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist Gottes Liebe deutlich und das wird sichtbar an diesem Jesus. Eine dieser am tiefsten berührenden Orte im sogenannten Heiligen Land, wenn man den Ölberg heruntergeht, so auf der Hälfte steht diese in Tränenform gebaute Kapelle, kleine Kirche, Dominus Flevit. Der Herr weint. Da sitzt Jesus und vor ihm die ganze Stadt Jerusalem. Und Jerusalem, in keiner anderen Dorf oder Stadt hat er so viel Ablehnung, so viel Hass erfahren wie in Jerusalem. Jesus hat in seinem ganzen Leben nur zwei Nächte in Jerusalem verbracht. Die eine Nacht als Zwölfjähriger, als er da durchdiskutiert hat mit den Theologen. Und die zweite Nacht, als er gefangen genommen wurde. Sonst heißt es immer, und am Abend ging er hinaus aus Jerusalem. Und zwar aus dem schlichten Grund, er war dort nicht sicher. War steckbrieflich gesucht. Und jetzt sieht er diese Stadt und weiß, jetzt kommt das Ende meines Lebens. Und jetzt müsste er eigentlich die Faust machen und sagen, Leute, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Was tut Jesus über dieser tief ungehorsamen Stadt? Jesus weinte. Das heißt, jetzt ist Zeit der Gnade. Jesus weinte. Ganz persönlich gesagt, jeder von uns weiß, dass wir sind immer wieder schuldig und werden immer wieder schuldig. Und jetzt denken wir, Mensch, das war jetzt echt grobe Sünde. Kommt auch bei Christen vor. Jetzt ist Jesus sauer. Jetzt überlegt er sich, wie kann ich dem eins reinwirken, dass der wieder einigermaßen in die Spur kommt. Nein, wisst ihr, was Jesus tut, wenn ich sündige? Er weint. Er weint darüber. Er wird tief traurig. Und deshalb heißt es, es wird Freude sein über jeden Sünder, der Buße tut. Mensch, du musst Jesus zum Lachen bringen, nicht zum Weinen. Das Opfer, die Versöhnung, so müsste mein Blut vergossen werden. Aber jetzt wird sein Blut vergossen. Wer Angst hat vor Jesus, der ist tief religiös. Alle Religionen sind Religionen mit diesem Vordersatz, mit diesem Ziel, du musst dich fürchten vor der Gottheit. Die ist tief religiös. Wenn du Angst hast vor Jesus, bist du sehr religiös, aber kein Christ. Ein Christ bist du da nicht. Nein, ist jemand in Christus, so ist er neue Kreatur. Das Neue, ich frage nach seinem Willen. Und jetzt das zweite Neue, ich bin bewegt von der Liebe. Der Geist Gottes in mir schafft. Die Frucht des Geistes ist, was? Liebe. Agape. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt und alles, was da kommt, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit, das sind Auswirkungen der Liebe. Das Griechische unterscheidet sehr genau, was für eine Art von Liebe gemeint ist. Die Freundesliebe, die eheliche Liebe. Hier geht's um die Agape. Und diese Beschreibung der Liebe wird eigentlich nur für Gott gebraucht. Die Liebe, die Gott hat. Und heißt ganz wörtlich, sich hergeben. Sich hergeben. Das ist eine völlig andere Art von Liebe. Die ist uns Menschen, die können wir nicht. Wir suchen in allen Beziehungen, wo wir lieben, im Grund auch uns selber. Die Liebe Gottes ist eine Bewegung, die nicht mehr sich selber sucht, sondern den anderen. Das kann Jesus so ausdrücken. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt. Das ist diese Form der Liebe, diese Agape. Das ist eine der entscheidenden Schlüsselstellen im Neuen Bund, als Jesus seinen Jüngern, da sagt Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander Agape tut, liebet, euch füreinander gebt. Und was er gebietet, das gibt er. Das wirkt in uns der Geist, das ist das Neue. Liebe verändert, das ist schon bei den anderen menschlichen Formen von Liebe so. Das habe ich gemerkt, wenn einer der Söhne verliebt war, das habe ich gemerkt an meinem Rasierwasser. Wie schnell das abgenommen hat. Das verändert einen Menschen. Da muss er plötzlich gut schmecken. Sie vorher mit langen Haaren gekommen. Plötzlich kam der mit adrettem Schritt und ich sage, was ist denn jetzt passiert? Ich habe vorher immer wieder gesagt, so laufen wir doch nicht rum. Ist unmöglich. Da hast du mir nichts zu sagen. Das sind ja diese jugendlichen Wechseljahre. Und plötzlich kommt er gesteilt und klasse und ich sage, was ist jetzt passiert? Er sagt, meiner Freundin gefällt so. Liebe verändert. Liebe verändert. Kennst du das in deinem Leben? Weil du Jesus so lieb hast, weil er so eng in deinem Leben drin ist, kannst du gar nicht mehr sündigen an meinen entscheidenden Stellen. Weil du nicht willst, dass er weint. Liebe verändert dich. Es heißt, die Frucht des Geistes ist Liebe. Ich freue mich über das Wort Frucht. Du kannst ja nicht einen Baum setzen oder eine Erdbeerpflanze und am nächsten Morgen kannst du Erdbeeren fliegen, sondern es braucht Zeit. In dem Begriff der Frucht ist eine große Gnade drin, nämlich Gott gibt Zeit. Jesus gibt dir Zeit in deinem Leben. Die Frucht des Geistes, er wirkt, das wächst in dir. Das muss nicht von einer Sekunde auf die andere geschehen. Die Frucht, der Herr Jesus gibt uns Zeit zur Entwicklung. Können wir zum Beispiel an einem Petrus verfolgen, wie er aus diesem Egoisten und Fanatiker und Großsprecher einen demütigen Mann gemacht hat in diesen 3 Jahren. Frucht, Zeit zum Reifen. Jeder von uns bringt seine Prägungen mit. Und du kannst sie nicht von heute auf morgen weglegen. Das geht nicht. Deshalb, die Frucht des Geistes ist, er schafft an dir. Darf ich mal ganz konkret sagen, das junge Ehepaar, die sind unwahrscheinlich verliebt, ist auch klasse. Liebe hat auch eine Gefühlsseite, unsere menschliche Liebe. Aber dann geht's hinein in die Ehe, ins Tägliche. Wir haben die Alten gesagt früher, das bisschen Liebe ist bald abgeschleckt. Und jetzt geht's in das, dass Frucht aus dem werden soll. Er ist der Jüngste von 5 Geschwistern, eigentlich gar nicht mehr erwartet, und das hat er gemerkt, er ist ohne viel Liebe aufgewachsen. Eigentlich immer unbeachtet. So ist er zu einem passiven Menschen geworden, der sich auch kaum mitteilen kann. Seine Prägung, die bringt er mit. Sie, und deshalb hat er sie ja geheiratet und so anziehend gefunden, muss man auch einmal ganz nüchtern überlegen, sie ist die Älteste der Kinderschar gewesen. Ihre Mutter war immer krank, sie war der Mutterersatz. Sie kann alles besser, sie ist aktiv und gestalten. So, und jetzt sind die 2 zusammen. Tja, da funkt schon. Er der Maulfaule, passiv, ihm reicht sein Sofa, und sie, ja, die will gestalten, das soll was sein. Das bisschen Liebe ist bald abgeschleckt, jetzt kommt's drauf an. Sie sind beide Christen. Jetzt kommt die Zeit der Reife. Du merkst das in deiner Ehe und Familie, wie deine Prägungen, was du alles mitbringst. Das Erste, was jetzt dran ist, wenn ihr reifen wollt miteinander, wenn du reifen willst, seid voreinander ehrlich. Und sagt, das sind meine Prägungen. Das habe ich mitgebracht. Das kann in ganz äußeren Dingen bestehen. Ich war ein ziemlich alter Knaub, als ich geheiratet habe, schon 34. Meine Frau, ganz jung, 21. Als wir dann ins Pfarrhaus eingezogen sind, in Holzgerlingen, das Pfarrhaus hat unheimlich viele Türen gehabt. Holzgerlingen ist ein Schreinerdorf und wahrscheinlich musste da jeder Schreiner irgendwo eine Tür machen. Jetzt war ich von zu Hause gewohnt. Wir hatten in jedem Zimmer einen Ofen. Und deshalb im Winter war die ständige Rede, mach die Tür zu. Türen macht man zu. Also meine Frau in ihrem Elternhaus, da war ein zentraler Kachelofen. Und er hat den ganzen Wohnbereich geheizt. Deshalb, Türen lässt man auf, dass in jedes Zimmer Wärme kommt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie unsere erste Woche war. Das heißt, wir waren zuerst in Hochzeitsurlaub. Als wir dann zurückkamen, ich habe die Türen zugemacht. Sie ist in der Küche, will mit dem Essen rausrennen. Ich habe die Tür zugemacht, sie prallt dagegen. War nicht leicht. Wir haben dann gesagt, ja, was ist jetzt los? Und dann habe ich bei mir gesagt, ja, wenn meine Frau das so gewohnt ist, Türen lässt man offen, also das kann ich lernen. Das kann ich lernen. Ich lasse in Zukunft die Türen offen. Und meine Frau hat gedacht, wenn der das gewöhnt ist von zu Hause, dass man Türen zumacht, ja, das kann ich lernen. Jetzt hatten wir genau das gleiche Dilemma. Ich glaube, wir haben 3 Monate gebraucht, bis sich das eingespielt hat. Leute, es waren manchmal harte Gespräche. voreinander ehrlich zu sein. Was bringe ich mit? Das Zweite, dass ich den Willen zur Veränderung habe. Das ist ein ganz allgottloser Satz für Christen. So bin ich halt. Der leugnet das Wirken des Heiligen Geistes. Der Wille zur Veränderung. Ich will nicht so bleiben. Ich will nicht. Ich weiß, ich reagiere so, dass wenn jemand sowas zu mir sagt, bin ich gleich beleidigt. Ich will das nicht. Der Wille zur Veränderung. Gerade in dem Bereich mit Ehrenkäsigkeit und so, wisst ihr, das ist manchmal sehr, sehr schön. Ich bin gleich beleidigt, weil da kann ich gut damit leben, weil die anderen sagen, du, bei dem musst du vorsichtig sein. Den musst du mit Samthandschuhen anfassen. Er ist immer so schnell beleidigt. Da bleibt dir viel erspart. Nein, der Wille zur Veränderung. Hilfe suchen. Hilfe annehmen. Das ist wichtig. Ich kann das nicht von mir selber aus. Und schließlich das vierte, dranbleiben. Dranbleiben. Nicht aufgeben. Letzter Punkt, bei Jesus beauftragt. Diese Versöhnung, dieses Neuwerden, das haben wir der Welt zu sagen. Das Wort Gottes ist die einzige Kraft, die wirklich verändern kann. Die einzige Kraft. Ich kann mir unwahrscheinlich viel vornehmen. Ich kann mich nicht im Tiefsten selber verändern, sondern es muss das geschehen, dass dich das Wort Gottes trifft. Und dass du jetzt in diese Bitte hineingehst und in dieses Hören, dass der Geist Gottes in dir sagt, du, ich habe schon lang diesen alten Stuhl deines Beleidigtseins im Auge, den will ich raustun. Dass du dann sagst, ja, ja. Du hörst das in dir. Der Geist schreit nicht. Der Geist Gottes spricht in dir das immer wieder an. Und dann sag einmal bewusst, ja, ja, ich will, dass du mich jetzt veränderst. Dass das die Menschen sehen, das ist etwas vom prägendsten für mich durch die letzten Jahre. Ich war 1975 zum ersten Mal in Indien und habe die Brüder und Schwestern dort kennengelernt. Jetzt nach 33 Jahren, ihr könnt euch nicht vorstellen, was sich da verändert hat. Das kann man mit Händen greifen und sehen. Es hat Auswirkungen, wo Menschen sich dem Wort Gottes öffnen. Wo zum Beispiel das, was seit Jahrhunderten, wahrscheinlich Jahrtausenden eingefräst ist in die Herzen dieser Menschen, gerade dieser einfachen Menschen. Die Kaste allein ist das Entscheidende. Und jetzt sitzen sie plötzlich miteinander im Gottesdienst. Einer Brahmane und dort ein Dalit, einer der Unberührbaren, nebeneinander und halten Abendmahl. Das ist eine Revolution. Das ist eine Revolution. Es ist unwahrscheinlich, was sich hier verändert. Und das geschieht nur durch das Wort Gottes. Wir hatten vor einiger Zeit eine Hochzeit, das muss sich erst langsam entwickeln, da hat tatsächlich der Sohn eines Brahmanen, die Familie ist Christ, also ein Christ, hat eine Dalit geheiratet. Ein Mädchen aus einer ohne Kaste, unberührbare. Das ist undenkbar in Indien. So verändert das Wort Gottes bis hinein in alle Äußerlichkeiten, in alle Äußerlichkeiten. Da wächst etwas. Und damit hatten sie unser Herr beauftragt. Das Amt, das die Versöhnung predigt. Eigentlich Diakonie steht hier. Den Tisch decken, Menschen zum Leben helfen. Zum Humusleben, dass sich das Äußere entfalten kann, ist auch wichtig. Aber entscheidender, dass sich die innere Veränderung vollzieht. Ewigkeitshilfe. Wir sind gesandte Botschafter, sagt der Apostel. Eigentlich der, der hingeht, der vorangeht. Dieses Wort zieht sich durch die ganze Bibel. Das Wort, das in 1. Mose 12 steht, bei Abraham, geh heraus, ist im Hebräischen die Entsprechung zu dem, was Jesus sagt in Matthäus 28, gehet hin in alle Welt. Christen sind Leute in Bewegung. Ganz wörtlich könnte man es übersetzen, zigeunert umher. Nicht sesshaft. Nicht sesshaft. Wisst ihr, Jesus hat es nicht so gemacht, wie wir das manches Mal machen. Er hat seine Jünger versammelt und hat jedem von ihnen 20 Plakate gegeben und einen Leimtopf. Dann hat er gesagt, jetzt geht mal hin in Jerusalem und klebt das in der Stadt hin. Morgen Abend Großevangelisation. Es spricht Jesus, der Messias, Thema. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, der Eintritt ist frei, ein Opfer zur Deckung der Unkosten wird erbeten. Und dann hat er sich in sein Landhaus am See Genezareth zurückgezogen und eine vollmächtige Predigt vorbereitet. Nein, Jesus war ständig unterwegs. Ständig unterwegs. Wenn der heute auf ein Einwohnermeldeamt kommen würde und würde sich anmelden und der Beamte würde dann sagen, Wohnsitz bitte, wird Jesus nicht lange überlegen und sagen, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Der Beamte wird auch nicht zögern und reinschreiben, wohnsitzlos. Das war Jesus. Das war Jesus. Wisst ihr, wir sind so sesshafte Leute geworden. So sesshafte Leute, die Einzelbegegnung, das persönliche Gespräch, das ist dieses Hingehen, Deshalb bitten wir an Christi statt, das Wort, das hier steht, ist sehr eindrücklich, wir wollen wieder anbinden. In Gemeinschaft bringen, zu Jesus führen. Bei unserem Dienst der Verkündigung geht es nie darum, dass Menschen eine Lehre annehmen. Gar nie. Sondern es geht darum, dass sie Jesus begegnen. Sie Jesus begegnen. Das ist das Neue. Er, der Neue. Amen.
Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns etwas ganz Neues geschenkt hast. Etwas, was es bis dahin so noch gar nicht gab. Und wir danken dir, dass diese Neuschöpfung in uns durch dich geschehen ist. Und dass wir jetzt nicht mehr unsere eigenen Ziele verfolgen müssen, sondern deine Ziele verfolgen wollen. Dass dein Wille das ist, was uns bestimmen darf. Und wir wollen dich über unserem Leben nicht weinen sehen, sondern lachen sehen. Und wir bitten dich, dass du uns da einfach den Weg weist, der dran ist. Dass die Neuheit dieses Geistes, den du geschenkt hast, sich auch wirklich in uns entfalten kann. Und wir danken dir, dass wir auch zu dir kommen dürfen, wo wir blockiert sind und wo Unreinheit unser Leben belastet und wo Halbheit und Lauheit uns aufs Abstellgleis geführt hat. Wir können zu dir kommen. Und wir danken dir, dass du in uns eine Frucht wachsen lassen willst. Du hast dir das vorgenommen. Und du willst diese Frucht des Geistes, deine Liebe in uns erkennbar machen. Und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du dieses Wort in uns schon wirksam gemacht hast, dass wir uns daran freuen, dass wir, wie wir es gehört haben, auch an diesem Morgen am Baum des Lebens sein können und essen können von dem, was ewig ist. Aber jetzt bitten wir dich, dass wir auch solche Träger deines Wortes zu anderen Menschen hin sind, dass sie in Verbindung geraten zu dir, unserem Herrn Jesus Christus. Danke, dass wir diese neue Kreatur sein dürfen. Danke für das, was du für uns geworden bist. Wir ehren dich, unseren Gott.